Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast ist Jonas Meissner. Jonas hat ein Semester über mir in Regensburg Zahnmedizin studiert und ist vor ungefähr 8 Monaten in die Assistenzzeit gestartet. Aktuell steht er kurz vor dem Wechsel in eine neue Praxis. Die Gründe dafür besprechen wir heute im Podcast. Außerdem besprechen wir, wie Arbeitgeber und Uni den angehenden Zahnärzten und Zahnärztinnen den Einstieg ins Berufsleben um einiges erleichtern könnten. Mein Folgensponsor diese Woche ist das Dentallabor Dental Now. In meiner letzten Folge haben euch die Gründer ja bereits so einiges über ihre Unternehmensphilosophie erzählt. Dental Now unterstützt Zahnarztpraxen in ganz Deutschland mit preisgünstigem Meisterzahnersatz. Der Zahnersatz wird mit größter Sorgfalt und zertifizierten Materialien direkt in Deutschland gefertigt. Schaut doch gerne mal auf der Homepage vorbei unter dentalnow.de oder direkt bei Instagram. Den Link zur Homepage und zum Instagram-Auftritt, den gibt's wie immer in den Podcast-Shownotes. So, und jetzt aber mal direkt weiter zur Folge mit Jonas. Wir hatten übrigens wirklich so einige spannende Themen zu besprechen und deshalb habe ich euch die Folge diesmal auf 2 Episoden aufgeteilt. Lieber Jonas, herzlich willkommen bei mir im Dentalstarter-Podcast.
Hallo, freue mich.
Wir haben jetzt auch die letzten, ja, gut so 8-9 Monate relativ wenig voneinander gehört. Du bist ja relativ kurz nach deinem Examen dann auch nach Leipzig gezogen und hast dann auch, wie lang kurz darauf mit deinem Job begonnen?
Also Juni war das Examen und im September, am 1. September habe ich den Job begonnen dann in Leipzig.
Ah ja. Okay, also ich sag mal so 8-9 Monate stehst du jetzt im Berufsleben und das ist ja schon auch eine Zeit, die ganz, ganz viele Gäste hier und auch jetzt die Kommilitonen von mir als teilweise echt richtig anstrengende Zeit so beschreiben. Ich hatte erst heute auch Kontakt zu einer Kommilitonin, die jetzt ihre ersten Wochen im Berufsleben hatte und sie hat geschrieben, Eva, es war und ist ein eiskaltes Wasser und ja, wir hatten ja eben im Vorfeld von unserem Gespräch hier auch schon ein bisschen gesprochen und du hast ja auch schon einiges erlebt, was ja guten Stoff für eine Podcast-Folge hergegeben hat. Deswegen habe ich dich dazu auch überreden können. Also sehr cool, dass es heute klappt. Und du stehst da jetzt auch kurz vor deinem ersten, richtigen Praxiswechsel. Und wir wollen heute auf jeden Fall auch über die Gründe sprechen für diese Entscheidung, warum du dich für den Praxiswechsel entschieden hast. Ich würde aber sagen, wir starten mal rein, dass du uns mal mitnimmst so in deine erste Zeit in die Praxis, wo du ja eben vor ein paar Monaten reingestartet bist. Und ja, ich habe es ja selber erlebt, so nach dem Examen ist es ja schon so, dass man erstmal denkt, okay, krass, mir gehört die Welt, ich habe so alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ja, mit welcher Motivation bist du damals so reingestartet ins Berufsleben? Wie war deine Stimmung damals so nach dem Examen beziehungsweise dann kurz vor dem Berufseinstieg?
Ja, du hast es ja gerade eben ganz gut beschrieben, Eva. Also nach dem Examen, da fühlt man sich wirklich ja unbesiegbar irgendwie. Das ist ja tatsächlich auch ja eine ewig lange Zeit. Also ich glaube, das sind ja 4 Monate insgesamt, diese Examenszeit. Und dann auch natürlich der Weg bis zum Examen, das Studium. Und wenn man das dann endlich geschafft hat, dann fühlt man sich einfach ja befreit und denkt sich, okay, jetzt endlich das große Ziel erreicht. Man ist Zahnarzt bzw. Zahnärztin. Und wir hatten das Glück, dass wir ja auch im Sommer ja Examen gemacht haben. Das heißt, im Juni fertig waren und schönes Wetter und mir gehört die Welt, unbesiegbar. Dann ging es natürlich dann los, dass man sich umschaut, okay, wie geht es danach weiter eben, ne? Wo fängt man an? Bei mir war es ja auch so, dass ich quasi ja eigentlich nur zum Studieren nach Regensburg gekommen bin. Ja. Bin ja ursprünglich in Dresden geboren und auch aufgewachsen. Hieß es halt okay, weil ich dann auch mittlerweile eine Freundin kennengelernt habe und auch mit ihr noch zusammen bin, ob ich vielleicht auch dann in Regensburg bleibe oder eben weggehe wieder. Ja, das war dann so die erste Entscheidung, die erste wichtige Entscheidung, die man dann so treffen muss nach diesem Euphoriegefühl, nach diesem Abschluss des Examens. Und letztendlich ist es dann Leipzig geworden nach vielen Gesprächen und auch Bewerbungen. Und dann ging es los am 1.9.
Soweit ich weiß, ist ja auch dein Papa Zahnarzt in der Nähe von Dresden. War da auch irgendwie mal so die Überlegung für dich, könnte ich ja hingehen, so, wenn da eh jemand sitzt, sage ich mal, der mir die Dinge ganz gut erklären kann am Anfang. Zumindest hatte ich das jetzt so ein bisschen als Argument im Freundeskreis mitbekommen, von denen, die sich dafür entschieden haben, in die Praxis der Eltern einzusteigen. So, wie standest du dazu?
Also ja, mein Vater ist auch Zahnarzt, genau, in Dresden. Und langfristig ist schon noch das Ziel, dass ich irgendwie dann in die Praxis mit einsteige und natürlich dann vielleicht auch übernehme. Ich habe mir aber gedacht, oder wir haben das besprochen zusammen, mein Vater und ich, dass es vielleicht erstmal ganz gut ist, wenn man so die ersten 1, 2, vielleicht auch 3 Jahre andere Einblicke bekommt, in andere Praxen reinschnuppert und irgendwie auch ja, andere Erfahrungen sammelt, so, um dann letztendlich mit einem noch stärkeren Wissen irgendwie in die väterliche Praxis zurückzukommen. Und letztendlich Leipzig auch der Grund, weil viele meiner Freunde, mit denen ich damals Abitur gemacht habe und jetzt immer noch sehr, sehr eng vernetzt bin, wohnen mittlerweile in Leipzig. Und ey, Leipzig ist eine total super schöne, lebenswerte Stadt. Und ja, ich dachte mir, okay, nochmal eine andere Stadt sehen, weil letztendlich, wenn man dann in die Fußstapfen des Vaters treten will und irgendwie auch die Praxis dann übernimmt, dann kommt man ja auch nicht mehr irgendwie weg. Ja, also das ist ja dann kannst du später nicht mehr sagen, okay, ja, ich will irgendwie nochmal eine andere Stadt oder den Job wechseln, weil das ist ja dann schon sehr lokal gebunden alles. Und von daher war das dann die Entscheidung, dass es eben nochmal nach Leipzig geht. Ja.
Und was war das dann für eine Art von Praxis, die du dir dann da jetzt alternativ ausgesucht hast?
Also es war tatsächlich keine Praxis, die ich mir bewusst ausgesucht habe, sondern das lief über Kontakte meines Vaters, der mich da mehr oder weniger genau, die Kontakte. Ja, also der mich da mehr oder weniger vermittelt hat. Und ich habe natürlich trotzdem eine Bewerbung geschrieben und hatte auch ein Bewerbungsgespräch da. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein relativ großes Haus. Das ist, das sind 3 oder 4 Zahnärzte, die da quasi das Sagen haben, Chefs sind. Ganz, ganz viele angestellte Zahnärzte und Zahnärztinnen. Das heißt, jeder Fachbereich ist abgedeckt. Also Kieferorthopädie, Kinderzahnheilkunde, die haben auch ein eigenes Labor, Chirurgie, Implantate, also die machen alles. Für mich war das eigentlich ganz cool, weil ich dachte mir, da hast du ja alle Fachbereiche.
Spannend, ja.
Genau, da hast du alle Fachbereiche vereint unter einem Dach und kannst dementsprechend auch enorm viel lernen, ja. Und letztendlich ist es so ein Zwischending zwischen einer Uniklinik und vielleicht einer ganz normalen Praxis mit so 2, 3 Behandlern.
Okay, hat sich dann, sag ich mal, der Arbeitsalltag dann auch so jetzt rausgestellt, dass du sagst, okay, ich hatte da auch die Möglichkeit, in alle Bereiche mal reinzuschauen oder wie sah dein Arbeitsalltag letztendlich aus? Weil es ist ja doch oft so, man stellt sich dann auf ein gewisses Ding halt ein und dann kommst du dahin und es laufen doch irgendwie alle Sachen anders.
Im Prinzip war das so, dass wir Assistenzärzte, wir hatten so 2 bis 3 Tage in der Woche, wo wir unsere bestellten, terminierten Patienten behandelt haben. Das war immer unterschiedlich, weil wir auch so im Früh- und Spätdienst und manchmal hatten wir auch so einen Mitteldienst noch gearbeitet haben. Für den Rest der Woche, also eben nicht die Tage, wo wir die terminierten Patienten hatten, war quasi so eine Art Schmerzdienst. Und das waren dann Tage, wo wir Patienten behandelt haben, die eben tägliche Schmerzfälle halt, also Endo, Kronen einsetzen, Stiftaufbau raus, Teleskop, Stift raus, Prothesedefekt, Druckstellen war immer mein Lieblingsschmerzfall. Und
ja, geht relativ fix dann.
Genau, also an den Tagen wurde man mit den verschiedensten Patientenproblematiken konfrontiert. Und wenn das eben so ein großes Haus ist mit so vielen Ärzten und Ärztinnen, dann dementsprechend groß ist auch der Patientenstamm. Sprich, ich glaube, das waren so 150 bis 200 Patienten, die insgesamt täglich von allen behandelt wurden. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie groß dann dieser Patientenstamm ist, ja, wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet. Und dementsprechend viel war dann auch teilweise im Schmerzdienst los, ja. Also das war dann schon, wie du es schon sagst, ein Sprung ins eiskalte Wasser.
Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem Schmerzdienst, das klingt jetzt mal auf den ersten Blick eigentlich sehr, sehr spannend, weil du natürlich da auch sehr, sehr viele neue Dinge auch vermutlich lernst. Du wirst jeden Tag irgendwie mit spannenden Dingen auch konfrontiert. Also von daher, es hört sich spannend an, aber gleichzeitig ist es natürlich auch super herausfordernd, kann ich mir vorstellen, wenn du jeden Tag dahin gehst und einfach nicht weißt, okay, was kommt heute und wie gut bin ich auf diesem Gebiet, das mich da jetzt heute erwartet. Also kann mir vorstellen, dass das halt auch Stress ausüben kann, oder wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, es hat relativ viel Stress in mir ausgelöst. Also einfach nicht zu wissen, was passiert, was dich erwartet, hat irgendwie wirklich schon so ein kleines Herzklopfen in dir ausgelöst. Also es kann ja jederzeit irgendwie alles passieren. Man hat irgendwie vielleicht mal einen ruhigen Tag und es gibt wenig Schmerzfälle. Plötzlich kommt aber irgendwie einer mit mega Schmerzen oder mit einem dicken Abszess und da muss man sofort irgendwie da sein. Ja, also das war schon nicht immer so einfach. Also ist es auch letztendlich immer noch nicht, diese großen und vielen Schmerzfälle einfach irgendwie, dass man die gut über die Bühne bringt. Ja,
ja, ich glaube, das ist genau das, was ganz, ganz viele da auch als Sprung ins kalte Wasser sehen. Und ich meine, einerseits stehst du da, du bist Zahnarzt, du hast einen Titel, hast auch eine gewisse Praxiskleidung. Ich meine, du bist jetzt auch nicht mehr irgendwie 22 oder ja, ich weiß nicht, wie jung man heutzutage teilweise schon anfängt mit Zahnarzt sein. Du bist ja wie alt? Ich weiß gar nicht, ich habe es den Hörer noch gar nicht verraten. Vielleicht sagst du es selber.
Zarte 25.
Fast.
Nein, also ich bin 31 Jahre jung.
Bestes Alter, um anzufangen, würde ich sagen. Man hat da schon so ein gewisses Standing, könnte ich mir vorstellen. Die Patienten nehmen einen wahr und man ist dann nicht mehr der Jungspund im Team. Und gleichzeitig stehst du da mit einer gewissen Unsicherheit, mit einem Herzklopfen. Wie ging es dir da mit dieser Gratwanderung, dass du das so für dich dann gemanagt hast?
Also tatsächlich war dieses erfahrene Aussehen, dieser Look, der professionell wirkt, da war so ein kleiner Vorteil für mich, ja. Also die Patienten dachten da wirklich immer irgendwie so, ja, das ist irgendwie, der hat einen Bart und hat keine Haare auf dem Kopf, der ist bestimmt schon Ewigkeiten im Beruf. aber innerlich war es dann trotzdem ein Feuerwerk, was in einem losging. Also, ja, wie wir es gerade schon sagten, nie wusstest du, was passiert und was dich halt erwartet. Und in der Uni hast du ja, da wirst du zwar schon drauf vorbereitet auf deinen Arbeitsalltag, aber du kriegst halt wirklich nur die Basics an die Hand genommen, ja, an die Hand gegeben. Also Beispiel Endo, da war das ja zumindest bei uns so in der Uni, dass wir Zähne bekommen haben, die meistens beziehungsweise eigentlich fast immer schon vortrepaniert waren, ja. Da hast du ja zum Beispiel diesen Schmerzfall, Trepanation und die Diagnostik gar nicht so richtig üben können. Und meistens waren es dann auch Zähne, die nur einen Wurzelkanal haben. Also klar, es gab auch Kommilitonen, die haben mehrwurzelige Zähne behandelt, aber es wurde schon sehr darauf geachtet, dass man möglichst nur einen Zahn hat mit einem Kanal, weil das ist ja dann auch, ich weiß es ja, wie das ist im Studentenkurs, das dauert ja dann ewig, wenn man dann irgendwie einen oberen Sechser oder Siebener mit vier Kanälen Wurzelkanal behandeln muss, dann kann man eigentlich gleich im Studium schon eine Woche einplanen, gefühlt mit jedem Tag Behandlung. Das auch die Sache mit den Kindern, das ist ja auch so eine Sache, das hatten wir natürlich trotz Corona, konnten wir das bei uns in der Uni nicht so richtig üben oder lernen. Das war auch eine komplett neue Erfahrung für mich, dass du da irgendwie da sitzt und plötzlich schreiende Kinder auf dem Stuhl hast, die total die Schmerzen haben und dann nicht nur dieses Kind vor dir sitzen hast, sondern eben auch eine Mutter oder einen Vater, der auch dann irgendwie mit drin ist in dem Zimmer, in dem Behandlungszimmer und von dir auch erwartet, hier, mach was so. Und
voll. Ich glaube, wir hatten ein Kind in der Uni behandelt.
Ich ja, wir im Semester haben gar nicht irgendwie ein Kind behandelt oder hatten gar keine Kinder.
Ach, da war Corona im Spiel.
Ja, ja. Ja, super. Genau, wegen Corona. Und das die erwarten dann von dir, dass du halt wirklich, weil du eben schon so erfahren aussiehst und das war ja, ist ja auch der Patientenumgang, den ich gepflegt habe, der war auch immer sehr gut und da habe ich auch immer gutes Feedback bekommen. Und die erwarten halt, dass du da halt wirklich dann adäquat und professionell bist, aber innerlich halt fühlst du dich manchmal wirklich so, als ob du einfach ja keinen Plan hast, was gerade das Richtige ist. Ja, machst dann vielleicht mal, wenn die Indikation da ist, machst du vielleicht mal ein Röntgenbild dann und also das ist auch immer dann ganz gut, um ein bisschen Zeit zu schinden. Kannst du so ein bisschen nachdenken nebenbei noch und dann schaust du das Röntgenbild an und weißt aber auch nicht so richtig, okay, ist das jetzt da eine Aufhellung oder ist es keine? Und passt das alles zum beschriebenen Schmerzbild des Patienten? Also das war innerlich dann schon einfach manchmal wirklich so eine Art Hilflosigkeit.
Und ich glaube, genau diese Hilflosigkeit spüren auch super viele, nur es kommt halt so drauf an oder jeder geht auch anders mit diesem Gefühl um. Du hast ja gemeint, okay, war ein gewisses Herzklopfen da, Feuerwerk, so eine gewisse Hilflosigkeit. So, ich glaube, bei dem einen frisst sich das so ein bisschen innen rein, er nimmt es mit nach Hause oder denkt am Abend noch super viel über den Arbeitstag nach. Und ich glaube, es gibt aber auch Leute, die gerade unter diesen Bedingungen total aufblühen, die das feiern und die dann auch vielleicht mit einer gewissen Arroganz ihre Unsicherheit überspielen. So wie bist du damit umgegangen?
Die Unsicherheit, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, die hat man mir jetzt nicht so richtig angesehen, aber ich habe da das trotzdem irgendwie immer auch kommuniziert mit Arbeitskollegen und Kolleginnen und tatsächlich auch ganz, ganz viel oder eigentlich täglich immer mit nach Hause genommen, die ganzen Sachen, ja. Hab mir dann auch immer wieder die Frage gestellt, wenn ich zu Hause saß, okay, wie geht's jetzt dem Patienten? Ist alles okay? Habe ich das richtig gemacht? Sitzt die Füllung noch? Hat der noch Schmerzen? Habe ich alles richtig beachtet, was bestimmte Medikamentenwechselwirkungen betrifft? Also ich konnte tatsächlich gar nicht so richtig abschalten, weil ich irgendwie tagtäglich nur daran gedacht habe, wie es den Patienten geht und dann vor allem auch wieder, was am nächsten Tag so passiert. Also es war so eine Art Strudel, ja, dann irgendwie, weißt du?
Kommst gar nicht so richtig in seinen persönlichen Feierabend rein, ich kann mir das richtig vorstellen, ne?
Das hat einen dann einfach schon, oder mich hat das dann einfach schon richtig, richtig stark beschäftigt und ich habe das im Laufe der Zeit, ne, nach Wochen, Monaten, je länger man arbeitet, umso schwieriger wurde das, so das Gefühl für mich persönlich in meinem Gefühl, so was ich habe.
Ja, hat es dann, also weißt du, einerseits finde ich es ja auch so vorbildlich und so schön, wenn du sagst, okay, du machst ja auch noch daheim irgendwie Gedanken über deine Patienten. Das zeichnet dich ja auch irgendwie voll aus als jemand, der mit Herz und Seele beim Job dabei ist. Das Problem ist dann natürlich immer so, wenn du ab einem gewissen Punkt halt selbst irgendwie drunter leidest oder der Stressfaktor dadurch einfach zu hoch ist. Und ich glaube, da geht es auch immer darum, dass man sich dann einfach Strategien aneignet, wie man so möglichst damit umgeht. Also ich glaube, auch reden ist da super wichtig. Ich weiß nicht, hast du dann auch noch Ex-Kommilitonen oder vielleicht sogar deinen Papa angerufen, wo du sagst, okay, kannst du bestimmte Fälle nochmal verarbeiten, weil ich weiß jetzt nicht, ob da in der Arbeit auch Zeit war, mit Kollegen drüber zu sprechen.
Also in der Arbeit, in der ersten Praxis, wo ich war, da habe ich das schon auch ein bisschen kommuniziert. Ja, wir hatten auch so eine Art Ansprechpartner, Hauptansprechpartner, mit dem wir bestimmte Dinge auch besprechen konnten. Das haben wir auch gemacht. Letztendlich hat der einem auch gesagt so, okay, es wird besser. Das sind die Anfänge halt. Das ist so. Versuch abzuschalten und an was anderes zu denken. Und du machst es dann so und so. Und dann klappt das schon. Ja? Aber du bist natürlich trotzdem in dieser Behandlung, bist du ja trotzdem auf dich alleine gestellt. Ja, es ist, du sitzt da und behandelst den Patienten, die Helferin erwartet was von dir, der Patient erwartet was von dir und denkst dir darüber nach, okay, was ist denn, wenn auch was schief geht jetzt, wie handle ich adäquat in bestimmten Situationen, wenn irgendwie was abbricht oder so, eine Feile zum Beispiel oder wenn irgend plötzlich ein Höcker frakturiert noch, da gibt es ja unzählige Beispiele, die man nennen könnte. Und natürlich gab es dann auch den Rückhalt. Die haben gesagt, okay, wenn was ist, Jonas, du kannst jederzeit uns holen und fragen. Und das ist auch echt ganz, ganz wichtig, dass man das irgendwie im Hinterkopf hat, dass man immer wieder jemanden holen kann. Doch es ist trotzdem so, dass der Alltag dann etwas anders aussieht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel diesen Schmerzdienst hast und du behandelst deine Patienten und du guckst dann auf diesen Bildschirm, wo dein Bestellbuch ist und siehst, okay, da sind irgendwie gerade plötzlich so 5, 6, 7 Leute, die im Wartezimmer sitzen und der eine wartet vielleicht schon eine Stunde und jetzt hast du da einen Patientenfall, der kritisch ist und du willst gar jemanden fragen, dann denkst du dir erst, naja, da geht jetzt schon viel Zeit drauf. Das ist das eine, was du dir denkst. Und das zweite ist, dass du dann das Bestellbuch von demjenigen anschaust, den du fragen willst und dann siehst du, okay, bei dem sitzen auch super viele Leute im Wartezimmer und der macht vielleicht gerade eine große Prep mit irgendwie 7, 8, 10. Und da willst du dann auch nicht irgendwie hochgehen und sagen so, hey, kannst du mir mal helfen, ich kriege die Matrize nicht drum. Jetzt mal so als Beispiel.
So was ganz Banales, was man halt in der Uni auch super oft gefragt hat. Und dann wurde es einem halt irgendwie, ja, zur Not halt irgendwie gemacht oder so, wenn halt die Matrize einfach ums Verrecken nicht halten wollte. Aber ich meine, wenn du, ich kann es so gut nachvollziehen, vor allem wenn du sagtest ja am Anfang, du wurdest ja auch empfohlen, so von deinem Papa, und dann ist man vielleicht gerade so in den Fragen auch nicht mehr ganz so, ja, ich nenne es mal so dynamisch, wie man jetzt vielleicht ohne dann einer gewissen Connection irgendwie wäre, weil da natürlich immer noch was mitschwingt, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut, also das ist dann das Nächste, dass irgendwie die ganzen Leute da meinen Vater kennen und da willst du ja auch nicht dastehen wie der letzte Depp, so dass du irgendwie dauernd was fragst. Also ich meine, die haben trotzdem immer wieder gesagt, kein Problem, frag.
Ja klar, aber das kann ich mir richtig vorstellen. So objektiv wäre es gar kein Ding, so, aber im Kopf ist es halt irgendwie dann auf einmal so noch ein Druckfaktor mehr einfach.
Genau, das ist dann einfach das Kopfkino, was in mir halt irgendwie die ganze Zeit war. Und selbst wenn man dann wirklich mal jemanden gefragt hat, ne, und sich getraut hat, und dann muss man trotzdem auch einplanen, dass derjenige ja auch nicht gleich sofort mit irgendwie zu dir kommen kann in ein Behandlungszimmer, sondern gegebenenfalls dann vielleicht auch so 20 bis 30 Minuten braucht. Und das ist ja alles dann wieder Zeit, die irgendwie die Patienten warten lässt und wo auch der Patient, der gerade auf deinem Stuhl sitzt, vielleicht auch sich denkt, wieso dauert das jetzt so lange? Wieso muss jetzt noch jemand fragen? Was ist das für einer so? Kann der mich überhaupt adäquat behandeln? Das denkt er vielleicht nicht, aber das stellt man sich ja selber dann vor auch irgendwie so vielleicht.
Ja, ne? Oh Gott, es passiert so viel einfach da im Kopf. Aber ich meine, deswegen reden wir ja auch, weil ich glaube, es hilft halt auch schon ganz vielen zu hören, okay, hey, mir geht's halt nicht alleine so. Und auch, ich glaube, wenn ganz, ganz viele diese ganzen Gedanken halt wegschieben und es so ein bisschen als Stress betiteln, tut's auch einfach mal gut zu hören, so, was da bei anderen vielleicht Ähnliches im Kopf sich abspielt, so, und dass man einfach auch nicht allein ist mit den Gedanken.
Genau, du hattest es ja auch gerade auch mich eigentlich gefragt, mit wem ich drüber geredet habe, und ich habe auch mit
da wollte ich auch nochmal drüber, genau, darauf zurückkommen,
stimmt. Ich schweife mal relativ viel aus, Verzeihung.
Alles gut.
Also ich habe dann auch natürlich Kommilitoninnen gefragt, wie es denn bei denen so läuft. Ja, und da gab es unterschiedliche Aussagen. Die eine meinte zum Beispiel, die ist super happy und alles ist cool, das Team ist mega und die hat eine gute Zeit. Der andere wiederum, der jetzt auch nicht mehr in Regensburg ist, sondern in einer anderen Stadt arbeitet, mit dem habe ich dann auch ab und zu mal geschrieben. Und dann kam eben auch mal eine Nachricht von ihm, ey, heute war irgendwie der Tag nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass die Füllung nicht so super geworden ist. Und ich hatte auch irgendwie keinen richtigen Plan, ob man den Zahn noch erhalten kann oder ob das Sinn macht, eine Wurzelkanalbehandlung zu machen oder ob ich den vielleicht hätte extrahieren sollen. Und ach Mensch, die Füllung, das sieht wirklich richtig, richtig beschissen aus, was ich da gemacht habe irgendwie. Und das waren dann so, auch er meinte auch, dass er irgendwie von der PrEP total aufgeregt ist. Und das war natürlich dann auch schön irgendwie zu hören, dass es vielleicht da draußen irgendwie noch andere gibt, die ähnlich fühlen. Denn das hast du ja auch schon gesagt, es gibt viele vielleicht, oder ich kann mir vorstellen, dass es da ganz, ganz vielen wirklich so geht, aber dass die es eben nicht zeigen und eben mit einer vielleicht Arroganz auch überspielen. Das ist ja jedem das Seine, wie er irgendwie mit gewissen Sachen umgeht. Das Studium, du fängst ja an mit dem Studium und wirst ja darauf getrimmt, irgendwie keine Fehler zu machen oder keine Schwäche zu zeigen. Das ist ja
klar. Oberste Priorität, bloß keine Schwäche zeigen.
Genau, oberste Priorität und auch das Fehlermanagement und die Fehlerkommunikation ist ja auch so eine Sache in der Uni, die du nicht so richtig beigebracht bekommst, meiner Meinung nach. Und jedenfalls, du musst immer abliefern in der Universität, du musst gut sein, du musst deine Sachen schaffen und wer es nicht hinbekommt, fliegt raus, so jetzt mal hart gesagt. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf deinen Alltag aus. Als Zahnarzt bzw. Zahnärztin, dass du ja dann auch irgendwie nicht so richtig vielleicht Schwäche zeigst, indem du irgendwie sagst, ey, ich habe voll Respekt vor der Behandlung, ich habe irgendwie Angst, was falsch zu machen und weißt du, wie ich meine?
Voll, ja, voll. Das ist ja auch genau der Grund, sage ich mal, ich möchte ja auch nicht oft so Angst machen mit solchen Folgen, auch so, wenn es dann bei mir im Podcast oft auch Richtung Burnout-Prävention oder Stressbewältigung im Studium und so weiter und so fort geht. Wo ich mir denke, es wird halt einfach nicht gelehrt. Deswegen müssen irgendwie andere Formate her, wo man eine offene Fehlerkultur etabliert. Und deswegen finde ich es auch einfach so toll, dass du dich hier hinstellst und sagst, hey, pass auf, so habe ich mich gefühlt. Es hat echt Stress ausgelöst. Und es ist halt einfach Tatsache, dass man nicht so gut vorbereitet wird, ja, wie es dann im Endeffekt der Arbeitsalltag von dir verlangt. So.
Von daher, ja. Es ist natürlich auch eine Typsache. Das ist natürlich das ist ja
immer. Ja, und da wollte ich jetzt nämlich gerade nachfragen, weil ich hatte jetzt nämlich schon auch so im Bekanntenkreis Positivbeispiele jetzt von Leuten, die gesagt haben, hey, mega geile Praxis, es ist zwar natürlich super anstrengend, aber im Großen und Ganzen passt es voll. Was meinst du, woran lag's bei dir?
Das ist, glaube ich, eine Mischung aus dem Umfeld, also aus der ersten Praxis, wo ich gearbeitet habe, und mir selber. Die erste Praxis, da gab es viele Sachen, die wirklich gut waren. Also du konntest dich natürlich mit vielen Leuten austauschen. Das Team war super. Die Schwestern und Helferinnen waren top. Also ich erinnere mich noch an meinen allerersten Zahn, den ich gezogen habe. Das waren 3,8. Und der war schon, den konntest du gut greifen, sage ich mal. Und ich hab gehebelt wie der letzte Anfänger, hatte irgendwie gefühlt alles vergessen. Und irgendwann sehe ich so, also gucke ich so nach links unter den Patienten und sehe so ihre Armbewegung, wie sie so mir zeigt, wie man mit dem Hebel quasi in den Approximalraum so hebeln sollte. Und das habe ich dann auch gemacht, zack, dann war der Zahn draußen, super. Patient war mega happy. Also ne, das Personal da war wirklich richtig, richtig toll, und das Umfeld da auch. Aber letztendlich war es für mich einfach so, dass ich durch eben vor allem diese vielen, vielen Schmerzdienste sehr, sehr überfordert war und das einfach dann letztendlich nicht zu mir so richtig gepasst hat. Und ich halt dann trotzdem auch, dann ist dann der andere Teil, der eben mit mir zu tun hat, diese Ängste aufgebaut habe, eben nur noch diese Gedanken an den Beruf hatte und irgendwie denke, okay, sieht denn jetzt so der Rest meines Lebens aus, so weißt du? Also es ist letztendlich eine Mischung aus den zwei Komponenten, die irgendwie da eine Rolle spielen. Also deswegen ist es ja auch so, dass ich jetzt irgendwie hoffe, dass durch den Praxiswechsel, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ne, dass es dann besser wird. Also ich bin ja jetzt schon in einer anderen Praxis mit gewesen und es wurde auch schon besser, so viel schon mal vorweg. Aber der große Wechsel kommt ja jetzt erst noch.
Wir hatten ja auch am Anfang drüber gesprochen, mit welcher Motivation du reingestartet bist, so, und dann hast du ja gemeint, okay, dann kamen diese Gedankenschleifen so ins Rollen, so, sieht jetzt so mein Arbeitsalltag aus. Das heißt, dieser Spaßfaktor hat durch diese Überforderung natürlich auch dann stark eingebüßt so mit der Zeit, oder?
Ja. Genau. Das ist natürlich dann, wenn du dir die ganze Zeit Gedanken machst um den Beruf, über den nächsten Tag, was so passiert und scheiße, vielleicht mache ich irgendwie was falsch. Und ich muss natürlich auch jetzt nochmal dazu sagen, es ist jetzt so, dass nicht alles blöd lief. Ja, also es war natürlich auch Behandlungen, die super liefen, wo man mega tolles Feedback bekommen hat von den Patienten, die irgendwelche Omis, die einen heiraten wollen, oder irgendwelche Eltern von Kindern.
Ich kann mir so gut vorstellen, dass dich die Omis heiraten wollen.
irgendwelche Eltern von Kindern, die total happy waren, das Kind, was plötzlich geweint hat, was dann eben, wenn der Milchzahn draußen ist, total glücklich ist und in die Schatztruhe greift. Oder auch einfach Füllungen, die super liefen, Wurzelkanalbehandlungen, aber du siehst ja dann irgendwie immer nur das, was eben nicht voll, so richtig voll läuft.
Und das ist ja genau das Gute. Ja, das ist ja, ich glaube, genau dieser Kern der Angst, dass du einfach, dass der Kopf, ich glaube, das ist halt Natur gegeben, dass man sich einfach auf das fixiert, was nicht so gut lief, damit es halt beim nächsten Mal besser läuft und du dann so irgendwie von naturell her schon geschützt wirst vor den Gefahren irgendwie. Also von daher ist das, glaube ich, ein natürliches Phänomen, was aber eigentlich schade ist, weil genau diese Punkte, die du beschreibst, so, ich glaube, deswegen, oder das ist für ganz, ganz viele auch die Motivation, durch dieses Zahnmedizinstudium durchzugehen, einfach diese Glücksmomente zu haben und so.
Genau.
Und
das ist letztendlich
aber trotzdem, überwiegt natürlich das andere im Kopf, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Genau, das ist letztendlich diese Glücksgefühle zu haben, ist letztendlich das, worauf man hinarbeitet, und die bekommt man dann auch, und das ist das, was dich irgendwie motiviert auch, ja. Und natürlich fängst du dann halt irgendwie auch an, Berufszweifel zu haben, wie es die Lisa auch irgendwie beschrieben hat in den vorigen Podcast, dass du eben denkst, so, ist das jetzt wirklich das, so wie ich es mir vorgestellt habe, und dann vergisst du eben, wie wir es gerade schon besprochen haben, die schönen Momente, die guten Momente. Naja, dann schaust du, oder war es bei mir so, dass ich dann auch den Spaß so ein bisschen verloren habe einfach und nicht mehr so gerne auf Arbeit gegangen bin. Dann auch, ja, geschaut habe, okay, wenn ich mir zum Beispiel irgendwie ein YouTube-Video angeguckt habe über Landwirtschaft, dann dachte ich mir auch so, ey, irgendwie, warum warst du nicht irgendwie ein Biobauer geworden? Das scheint ein total schöner und toller Beruf zu sein. Oder auch mein Mitbewohner, der so ein bisschen influencermäßig tätig ist und auch in einer Agentur arbeitet und jeden Tag irgendwie so bis um 9 schläft und dann, keine Ahnung, gegen 13, 14 Uhr wiederkommt. Und voll viel Zeit hat für seine Work-Life-Balance und für seinen Alltag so.
Aber hast du dir das auch mal konkret überlegt? Ich meine, bei Lisa ist es ja zum Beispiel dann eben so gewesen, dass sie gesagt hat, okay, ich schließe das Kapitel für mich ab und ich gehe jetzt einfach ins Unternehmen und schaue, dass ich da mein Fachwissen weitergeben kann, was ja auch für sie super geklappt hat. Ich persönlich, das hat sich ja auch schon in der letzten Folge abgezeichnet, bin ja da in ähnlichen Gedankenspielen drin und auch eher in der Nische, sage ich mal, unterwegs. Auch dadurch, dass ich halt für mich da ganz spezielle Möglichkeiten, sage ich mal, ergeben. Mhm. Und hattest du da auch mal konkret drüber nachgedacht, dass du wirklich dein Zahnarztsein an sich so ein bisschen an den Nagel hängen möchtest? Am Großen und Ganzen gezweifelt?
Also natürlich habe ich mich ab und zu mal dabei erwischt, wie ich schon gedacht habe, okay, was könnte ich anderes machen? So, was gibt es noch so für Optionen? Aber gleichzeitig ist das halt trotzdem so ein toller Beruf mit wahnsinnig guten Aussichten. Und ich bin total dankbar, dass ich das überhaupt studieren durfte und auch konnte. Ja.
Ja.
Was ein total langer Weg war bis dahin. Ich habe ja auch erst später angefangen mit dem Studium. Und
stimmt, du hast was davor gemacht?
Genau, ich hatte nicht den erforderlichen Abiturschnitt und dachte mir, okay, was machst du zur Überbrückung? Und habe halt eine Ausbildung gemacht zum Gesundheits- und Krankenpfleger, wo ich dann auch 2,5 Jahre in dem Beruf gearbeitet habe, nochmal zwischendurch in Australien war, der Klassiker, und ja, letztendlich dann 2016 Studienplatz bekommen habe. Also alles in allem halt wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Und das ist ja dann das Nächste, dass du irgendwie nach für 10 Jahren Vorbereitung auf den Abschluss dann plötzlich merkst, oder plötzlich in so eine Berufswahl bekommst, was dich ja dann nochmal mehr mental irgendwie, oder was dir nochmal mehr einfach mental zu schaffen macht, so, weißt du? Und ja, deswegen habe ich schon überlegt irgendwie, okay, was gibt es für Alternativen? Aber trotzdem will ich ja, dass es funktioniert. Und auch durch diese Motivation, wenn eben die Patienten mir gutes Feedback geben und auch sagen, ey, kann ich wieder zu Ihnen in Behandlung kommen? Das hat mir total gut gefallen. Sie waren einfühlsam und so. Ich habe keine Schmerzen gespürt. Und das hat geholfen, was Sie da im Schmerzdienst gemacht haben. Das sind ja alles schöne Beispiele. Und deswegen will ich natürlich auch irgendwie an dem Beruf festhalten oder einfach Spaß an der Arbeit entwickeln. Das ist trotzdem aber noch ein langer Weg. Und man muss halt versuchen, oder ich muss versuchen, meine Zweifel in den Griff zu bekommen und natürlich auch handwerklich das alles da Erfahrung zu bekommen und einfach Geduld mit reinbringen. Und ich meine, wenn man so auf andere Leute schaut, dann ist es ja auch immer so eine Sache, du schaust ja letztendlich nur auf die Leute, auf die du irgendwie auch schauen willst. Ja?
Auf jeden Fall.
Also sprich, die deiner Meinung nach ein besseres Leben haben und schaust eben nicht auf die Leute, denen es schlechter geht. Ja, die noch einen viel härteren Beruf haben, noch viel beschissenere Arbeitszeiten und die irgendwie gerade so über die Runden kommen, ohne da jetzt spezielle Berufszweige zu nennen, ja. Aber dann gibt es natürlich dann vielleicht auch Leute, die schauen eben auf dich und denken sich, ey, der ist Zahnarzt oder die ist Zahnärztin und hat bestimmt ein super Leben. Und ich muss gerade auch ein bisschen dran denken. Ich habe vor 2 Tagen war das, mit einer guten Freundin geredet, die ist gerade eben mit ihrem Referendariat fertig, die ist Grundschullehrerin und das ist total interessant, weil sie auch krasse Berufszweifel jetzt nach dem Start, weil sie eben auch total aufgeregt ist und sich denkt so, ey, ich stehe jetzt hier vor einer Klasse und ich muss die irgendwie leiten und was, hoffentlich machen die Kinder mit, hoffentlich denken die Eltern nicht, was ist das für eine Lehrerin so, und die hat dann zu mir gesagt, dass sie irgendwie auf mich total neidisch ist.
Und, ganz interessant. Aber das hört man oft, diese Parallele zwischen Ärzten und Lehrern, dass da ähnlicher Druck einfach auch im Spiel ist, ja.
Ja, das fand ich total interessant, das Gespräch auch dann. Und diese Zweifel auch von ihr zu hören, die sind natürlich dann auch, ne, also da fühlt man sich natürlich auch dann gut, wenn man sowas hört, weil dann einem wieder vor Augen geführt wird, okay, man ist vielleicht wirklich nicht alleine und okay, es gibt auch andere Berufszweige, wo Leute zweifeln einfach und wo Leute denken, okay, was mache ich hier eigentlich? Letztendlich, ja, vielleicht ist sogar jeder Berufsstand irgendwie schwierig und nicht immer ist es halt das Gelbe vom Ei.
Definitiv, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade die Anfangszeit ist in jedem Beruf schwierig. Ja. Und vermutlich ist halt so die Frage, okay, kommst du über die Anfangszeit oder nicht, ist wahrscheinlich dann so der Kern dieser Frage, so ob dir die Tätigkeit an sich Spaß macht und eben liegt. Und sich da halt mit einer gewissen Zeit dann eine gewisse Leichtigkeit einstellt. Und ich glaube, jetzt anders als Lisa oder vielleicht auch ich, hattest du ja auch zum Beispiel schon im Studium sehr viel Spaß an der Tätigkeit und kannst ja für dich eben auch Dinge definieren, die jetzt deine Anfangszeit erschwert haben, die sich aber auch wieder ändern können mit der Zeit. Also ich denke, dass da bei dir nochmal ganz andere Rahmenbedingungen im Spiel sind. Und es ist ja auch auf jeden Fall so, dass klar, heutzutage gibt es 100.000 Möglichkeiten. So, aber es ist natürlich keine leichtfertige Entscheidung zu sagen so, okay, ich bin jetzt zwar irgendwie über Jahre Zahnarzt geworden, aber jetzt war die Anfangszeit super schwierig, jetzt gebe ich gleich alles wieder auf. Also es ist halt schon sicherlich, und das hat ja auch Lisa beschrieben, einfach ein Prozess. Und in dem steckst du ja gerade drin und ich bin mir da ganz sicher, dass sich das jetzt auch mit anderen Rahmenbedingungen ändern wird. Du hast ja schon gesagt, du warst zwischenzeitlich jetzt in der Praxis von deinem Papa. Wie kam es dazu, beziehungsweise wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, wann überhaupt dieser Punkt gekommen ist, an dem du dann gesagt hast, okay, ich kündige jetzt in Praxis 1. War das ein bestimmter Tag oder wie kam es dazu?
Also ich will noch mal ganz kurz was zu den Berufszweifeln sagen, wenn ich darf.
Voll gern. Ja, klar.
Ich hatte, bevor ich auf deine jetzige Frage eingehe, ich hatte eine Kollegin bei meiner ersten Praxis, die jetzt mittlerweile seit 4 Jahren im Beruf ist, und mit ihr hatte ich relativ engen Kontakt und auch habe offen auch gesagt, was mich so bewegt und meine Ängste auch und mein Respekt so vor den ganzen Behandlungstagen. Und sie meinte zu mir, dass sie letztendlich das erste Jahr ihrer Assistenzzeit furchtbar fand und auch wirklich mit sich gehadert hat, ob das der Beruf für sie ist, ob sie da überhaupt geeignet dafür ist. Ne? Also so richtig krasse Berufszweifel hatte und kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Dann hat sie die Praxis gewechselt, ist dann quasi dorthin gegangen, wo ich jetzt war in der ersten Praxis. Und seitdem läuft es einfach. Und sie ist jetzt nach, wie gesagt, 4 Jahren ungefähr mega, mega happy. Und das sind auch so Sachen, oder diese Aussage, da halte ich mich sehr, sehr oft dran fest und motiviert mich auch. Und da sind wir wieder beim Beispiel, dass es eben auch anderen so geht.
Definitiv. Ich hatte ja auch, ganz kurz muss ich da nochmal einhaken, so meine allererste Folge hier, übrigens bisher auch die meistgehörte, vielleicht toppst du das noch, aber die meistgehörte Druck. Folge mit der, mit der Simone, da ging es eben auch um die Assistenzzeit und sie hatte eine ganz ähnliche Praxis, ja, wie du auch zum Einstieg ausgewählt, hatte dann auch gewechselt. Und sie hat da auch Ähnliches beschrieben wie du jetzt, echt auch selbst oder Berufszweifel entwickelt und mittlerweile, die ist so glücklich auch in ihrer Landzahnarztpraxis, wo sie eben dann auch zuletzt war in der Folge und meinte auch, es hat sich alles geändert und fühlt sich jetzt sehr, sehr wohl. Also man hört das wirklich immer wieder und ich kann dir da auch Mut machen, keine Frage, da bin ich mir ganz sicher. Ja, aber jetzt mal nochmal dazu, Wann war dann der Zeitpunkt, dass du sagst, okay, jetzt kündige ich hier?
Also genau, das war Februar dieses Jahr. Da hatte ich zum ersten Mal Urlaub nach dem Berufsstart. Und jedes Jahr fahre ich mit meinen Eltern in Winterurlaub. Und dann war es so, dass wir eben dann, oder dass mein Vater einen relativ schweren Skiunfall hatte. Ja, auch mit Hubschrauber und Spezialklinik Schweiz, das war alles sehr, sehr turbulent. Also es war letztendlich klar, dass er mehrere Monate ausfallen wird, ja. Und das war für mich so eine Art, okay, jetzt fällt er aus. Ich meine, er hat eine angestellte Zahnärztin, die seit 10 Jahren schon bei ihm ist. Aber trotzdem bleiben ja gewisse Sachen auf der Strecke und man muss dann auch seine Patienten aufschieben. Und ich dachte mir, ey, ich bin doch Zahnarzt, so, ich kann ihm doch da eigentlich helfen. Und warum soll ich ihm nicht einfach unter die Arme greifen in der Zeit, wo er nicht arbeiten kann? Das war so eine, also für mich im Nachhinein irgendwie wie so eine Art Schicksal, wenn man das so betiteln kann.
Auf jeden Fall, ja, klingt auf jeden Fall so.
Weil ich für mich natürlich irgendwie auch ein Typ bin, der jetzt nicht so schnell irgendwie aufgibt und der natürlich sich denkt, ey, du bist jetzt da in dieser ersten Praxis und das hat dein Vater dir vermittelt und du wirst jetzt da irgendwie auch das nicht gleich so hinschmeißen, sondern das ziehst du auch durch und das musst du mit dir selber ausmachen, deine Ängste, das ist jetzt ein Problem, was du hast und das wird schon alles irgendwie werden. Also ich hätte das tatsächlich, glaube ich, nicht gekündigt, einfach so. Und dadurch, dass die Sache mit meinem Vater eben passiert ist, war das, naja, vielleicht auch so eine kleine Ausrede, dass man halt sagen kann, okay, jetzt gehe ich weg so und helfe ihm und habe aber gleichzeitig die Chance, auch wirklich was anderes kennenzulernen und vielleicht hilft mir das ja, vielleicht ist es ja irgendwie der Schlüssel zum Erfolg, vielleicht lösen sich meine Berufszweifel irgendwie in Luft aus, das war natürlich dann irgendwie auch die Hoffnung mit, ne, und dann hatte ich da mit dieser ersten Praxis geredet, die super verständnisvoll waren und die auch das verstanden haben komplett. Die hätten mich dann auch letztendlich 2 Monate freigestellt, so oder halt 3 Monate, je nachdem, wie lange mein Vater Hilfe braucht. Und ich habe aber dann gesagt, so, ey, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wiederkommen würde und lasst es doch einfach gleich beenden. Ihr habt Zeit, euch irgendjemand Neuen zu suchen und ich kann das Kapitel auch irgendwie abhaken, weil es passt einfach nicht zu mir und also diese ganze System, das hat irgendwie nicht zu mir gepasst oder ich habe nicht zu dem System gepasst und vielleicht wird es jetzt einfach dann besser und das war auch alles okay und es ging alles reibungslos und ich bin denen auch da super, 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 super dankbar, weil ich habe da mega viel gelernt trotz alledem und bin dann letztendlich im März, ja genau zum 1. März dann, in der Praxis meines Vaters mit eingestiegen, wo ich dann immer montags bis donnerstags gearbeitet habe, Freitag immer frei jetzt, also gut ausgehandelt.
Schön. Das klingt nach einem guten Nebeneffekt.
Genau, und immer quasi am Wochenende trotzdem in Leipzig war oder eben dann in Regensburg bei meiner Freundin, aber halt unter der Woche in Dresden. Genau.
Und wie hat sich jetzt da der Arbeitsalltag, sag ich mal, unterschieden jetzt von dem in der Praxis Nummer 1? Also ich gehe mal davon aus, da war das jetzt weniger mit reinen Schmerzdiensten, sondern du hattest da wirklich das Daily Business sozusagen am Laufen gehalten, sprich alles rundum war halt vertreten und du hattest deine vorher einbestellten Patienten und jetzt weniger Überraschungen.
Natürlich erstmal eine viel, viel kleinere Praxis, ja, also mein Vater und noch eine angestellte Zahnärztin, so, das ist schon mal der erste große Unterschied und die Patienten, die sind ja dann wirklich, also es ist halt eine richtige, ehrliche Familienpraxis so, wo die Patienten 10, 20, 30 Jahre schon irgendwie in Behandlung sind. Das war total schön auch immer zu sehen, als sie dann angekommen sind und irgendwie meinen Namen gelesen haben und ach ja, der Sohn vom Chef und wie schön und das, wie toll. Und dann haben sie sich so auf den Patientenstuhl völlig voller Freude gesetzt letztendlich und es war ganz witzig, weil die angestellte Zahnärztin, die mein Vater noch hat, die war so ein bisschen neidisch auf mich, weil ihr Start war halt so, da war erstmal irgendwie jeder skeptisch, okay, neue Person, frisch von der Uni, und bei mir war das halt irgendwie gleich sofort weg, weil die haben wie schon gesagt, meinen Namen gelesen und haben sich dann total gefreut und sich auf den Stuhl gesetzt.
Schon so ein bisschen, ja, unfair.
Ja, absolut, ey, total unfair. Und sie haben sich auf den Stuhl gesetzt und Mund auf und quasi, ich konnte eigentlich so machen, was ich will. Also die hatten gleich so total Vertrauen irgendwie, krass, was du, ne, wie du schon sagst, total unfair ist. Aber das war letztendlich für mich natürlich auch irgendwie ein ganz guter Einstieg. So. Also ich meine, ich habe
super viel Bestätigung auch, ja.
Genau, das war ganz, ganz schön und hat mir dann auch so ein bisschen in manchen Situationen die Angst genommen und ja, und das Thema Schmerzdienst, das ist natürlich, also erstens hast du ja dann wirklich Montag bis Freitag terminierte, bestellte Patienten, ja, und hast du halt wirklich, ja, so 2, 3, 4, 5 Schmerzpatienten am Tag, die du dir zu zweit noch irgendwie geteilt hast. Also das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Und
kam da auch relativ schnell dann dein Selbstbewusstsein wieder zurück oder sitzt es trotzdem noch sehr, sehr tief, diese ganze Überforderung, Stress und Negativspiralen, die du da so in der ersten Zeit gesammelt hast? Oder hattest du da schon das Gefühl, ach krass, jetzt merke ich, dass es sich verändert, jetzt kommt mein Selbstvertrauen zurück?
Also vor meinem ersten Behandlungstag auch wieder total die Zweifel gehabt und dachte, okay, jetzt bist du in der Praxis deines Vaters, jetzt hoffentlich tust du die Patienten irgendwie nicht ruinieren und hoffentlich machst du da nicht irgendwelche Fehler, die er dann ausbaden muss. Hoffentlich denken die, boah, also beim Chef war es viel besser und dann auch vor den Helferinnen, dass du da irgendwie performen musst. Ja. Ich meine, die Helferin, die er da irgendwie angestellt hat seit Jahren, die kennen mich schon, als ich da als kleiner Stöpsel durch die Praxis gelaufen bin. Also die kenne ich auch schon ewig und plötzlich bist du da als Zahnarzt. Da willst du natürlich dann performen. Und also ich weiß noch, der erste Tag, da hatte ich da eine 0-1 am Anfang und ich war voll nervös und dachte mir, oje, obwohl du ja bei einer 0-1 theoretisch eigentlich nicht viel falsch machen kannst. Du kannst maximal Sachen übersehen. Ja, das hat sich dann trotzdem im Laufe der Zeit schon etwas gebessert, weil ich einfach auch mit deinem Vater, der dann die Patienten ja auch sehr, sehr gut kennt, viel geredet habe. Das habe ich übrigens auch schon während meiner Zeit in der ersten Praxis, dass ich mit ihm sehr, sehr oft telefoniert habe. Und er mir auch immer, also er auch wirklich meine Situation kennt und auch immer gesagt hat, Jonas, so, woher sollst du das alles auch wissen? Das kommt mit der Zeit, so stress dich nicht. Und das ist echt immer ein sehr, sehr schöner Rückhalt gewesen. Und ja, dann haben wir halt über die Patienten geredet.
Muss ich jetzt ganz kurz einhaken. Ich glaube, ganz oft ist es halt so, wenn Leute nicht in diesem Beruf arbeiten, dass sie halt diese Floskeln da abdriften und dann halt irgendwie diese Beratung dann auch nicht wirklich weiterhilft, so nach dem Motto, ja, da musst du halt jetzt durch. Aber ich glaube, wenn du halt das Gefühl hast, okay, da arbeitet jemand schon seit Jahren in diesem Beruf, dann kann er dir halt da wirklich auch sehr viel besser helfen. Ja,
ja, da bin ich auch mega, mega dankbar, dass ich irgendwie das Privileg habe, mit meinem Vater da reden zu können und mich austauschen zu können. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig toll und schön. Und das hat mir dann schon auch geholfen, da etwas besser mit den Ängsten und Zweifeln umzugehen. Aber trotzdem ist es so, dass die nicht weg sind. Also das geht nicht so schnell, glaube ich. Das nee, dauert.
Es geht definitiv nicht so schnell.
Es kommt auch immer drauf an, wie es eben läuft. Ich meine, du ziehst irgendwie 5 Zähne, die gut rausgehen und denkst so, ja, jetzt habe ich es raus, easy. Und gehst halt dann super entspannt in den nächsten Zahn rein, den du ziehen musst. Und da klappt irgendwas nicht, da passiert irgendwas, da bleibt ein Wurzelrest stecken. Und keine Ahnung, du suchst ewig und es blutet die ganze Zeit. Und dann denkst du dir wieder, Mist, irgendwie, vielleicht hätten das andere schneller hinbekommen. Fängst du wieder an zu zweifeln. So. Oder auch ein gutes Beispiel, das war in der ersten Praxis, da hatte ich relativ irgendwie so ein Run gehabt, was Zähnetrepanieren betraf im Schmerzdienst und habe irgendwie super viele Zähne trepaniert und es lief alles super. Die kamen dann nicht mehr, was immer ein ganz gutes Zeichen ist, dass die erstmal schmerzfrei sind. Ne? Und wenn sie dann gekommen sind, dann hieß es auch, okay, ja, mir alles gut soweit. Und dann weiß ich noch, Freitagabend irgendwie Schmerzdienst, da kam eine Patientin und der 3,5, der ist hochgegangen und ich wusste, okay, den musst du jetzt trepanieren und war aber innerlich schon so, ja, ich habe ja jetzt ganz viel trepaniert, ich habe es jetzt raus so. Und habe den trepaniert und dann irgendwie plötzlich übelst viel Blut und ich denke, was ist denn jetzt los, so viel Blut und okay und so. Und habe dann wirklich einfach, also völlig, völlig dumm, habe einfach mesio-koronal da, also mesio-vestibulär im Kronbereich einfach perforiert so. Volle Kanne. Und das.
Ja, weil du dir zu sicher warst, gell? Also da, genau. Das sieht man mal wieder. Ich meine, Angst ist ja klar, so ein Schutzding auch. Und das hat ja schon irgendwo seinen Sinn und Zweck. Von daher, ja. Ich glaube und ich habe auch schon sehr, sehr oft gehört, dass eher diese leicht ängstlichen Charaktere am Ende einen besseren Job machen, weil sie halt einfach vorsichtiger an die ganze Geschichte rangehen, als die, die sagen, ja, habe ich jetzt eh schon 100 Mal gemacht. Kann ich. Also an sich könntest du auch eigentlich stolz darauf sein. Und es nicht als Behinderung sieht, so.
Ist trotzdem immer, also ist trotzdem irgendwie immer schwierig, weil du ja dann dadurch noch mehr in diese Spirale kommst und dir noch mehr denkst, oh je, es ist irgendwie nicht so, dass du das alles gleich ist, sondern du musst dich wirklich immer wieder individuell auf den Patienten einstellen. Das ist natürlich auch gut, wie du schon sagst, das ist so ein so einen Moment, wo du daraus lernst auch, wo du unglaublich viel daraus lernst und was dir vielleicht hoffentlich nicht nochmal passiert, war das bei mir so, dass das diese Angst und diese Angst, was falsch zu machen, schon irgendwie dann nochmal befeuert hat, ja. Und du sagst ja auch, oder du hast ja auch gerade gesagt, da gibt es vielleicht Typen, die nicht so eine Angst haben oder sich damit gar nicht beschäftigen, denen das so völlig egal ist, die einfach drauf los behandeln und nach mir die Sinnflut so. Das ist vielleicht auch gut in manchen Situationen, da kann man auch neidisch sein, so draufgängermäßig, da funktioniert das vielleicht auch. Oder ich bin letztendlich eigentlich vor allem darauf neidisch, dass die vom Kopf her klarer sind und sich nicht so die Gedanken machen. Weißt du, wie ich meine? Aber
ja, voll. Aber weißt du, wo werden sich Patienten besser aufgehoben fühlen im Endeffekt? Bei jemandem, der irgendwie halt da sein Ding durchzieht und du merkst es halt auch als Patient. Also ich sag mal, der patientenfreundlichere Arzt ist der, der vorsichtiger rangeht und ja, sich auch die Gedanken macht. Aber klar, der, sage ich mal, ein entspannteres Leben hat, ist sicher der sich keinen Kopf macht. Da braucht man gar nicht genau rumreden. Versteh deinen Neid. Ich kenne diese Gedanken. Genau das macht sich halt aus, weißt du?
Das stimmt.
Du solltest dir diese Art bewahren, weil, ja, nicht umsonst bist du auch ein Sympathieklotz. Ja, die denken halt oft mal mehr. Aber hast du mal überlegt, weil wir waren jetzt schon an dem Punkt, wo du sagst, okay, in der väterlichen Praxis, da kam viel positives Feedback, da hast du dich auf einmal heimisch gefühlt, wurdest gut aufgenommen. So. Hast du überlegt, einfach dort zu bleiben?
Sehr, sehr gute Frage. Natürlich war das in meinem Kopf, okay, du bist jetzt hier in der Praxis, es läuft irgendwie anders, es ist familiärer und das Team kennt dich schon lange und es ist irgendwie total schön, da als Sohn in dieses Familienbusiness irgendwie reinzuschnuppern. Natürlich war der Gedanke da, ey, warum bleibst du nicht einfach da so? Warum nicht einfach jetzt da Fuß fassen und Erfahrung sammeln? Und ja, damit habe ich mich auch lange beschäftigt und habe auch lange mit meinem Dad drüber geredet. Letztendlich sind es dann trotzdem die Gründe, warum ich mich dagegen entschieden habe, warum ich auch nicht von Anfang an in die Praxis meines Vaters gegangen bin. Weil ich bin jetzt auch erst nach Leipzig gezogen so und habe eine total schöne Wohnung mit meinem Mitbewohner und hier ein total schönes Umfeld. Und jetzt geht der Sommer irgendwie los. Du willst ja die Stadt irgendwie auch so ein bisschen genießen. Und jetzt gleich wieder wegzuziehen, ich glaube, ich hätte mich später einfach dann, hätte es einfach bereut und hätte gesagt so, ey, warum bist du nicht noch länger in Leipzig geblieben? Und weil, wie wir eingangs ja schon besprochen haben, wenn ich einmal jetzt da irgendwie in Dresden Fuß fasse, dann komme ich da nicht mehr weg. Dementsprechend war es dann für mich auch ab einem gewissen Punkt klar, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was es denn in Leipzig noch so für Optionen gibt von Praxen. Vielleicht finde ich da ja auch so eine familiärere Praxis mit einem kleineren Behandlungsteam, wo ich mich letztendlich dann auch wohlfühle und wo ich dann auch 1-2 Jahre noch Erfahrung sammeln kann, bevor es dann endgültig wirklich zurück nach Dresden geht. Ja.
So, das war ja also der erste Teil meines Gesprächs mit Jonas. Im nächsten Teil hört ihr dann, welche Art Praxis sich Jonas für seinen Neustart ausgesucht hat. Außerdem sprechen wir darüber, was Arbeitgeber und Uni anders machen könnten, um den Berufseinsteigern den Einstieg zu erleichtern. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eure positive Bewertung bei iTunes und bei Spotify. Den Link zu meinem Folgenpartner Dental Now, den findet ihr wie gesagt in den Shownotes und der Folgenbeschreibung bei Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr euch für hochwertigen und preisgünstigen Meisterzahnersatz interessiert. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, eure Eva.